Was für ein krasser Song. Hey, der hat mich jetzt richtig berührt am Schluss noch. Mich berühren übrigens alle Songs. Ich liebe es zu worshipen, ich liebe es mit euch zusammen von Gott zu kommen. Und heute habe ich besondere Erwartungen gehabt, den Gottesdienst, besondere Erwartungen an Worship, besondere Erwartungen an unsere Gemeinschaft miteinander. Und heute geht es um das Thema, deine Erwartungen. Wir sind, wie Josh gesagt hat, im zweiten Teil vom Messias-Geheimnis. Und ich will euch jetzt mitnehmen in das Thema. Aber zuerst mal kurz, ist euch auch schon aufgefallen, der Herbst ist gekommen. Gibt es Fans vom Herbst da drin? Leute, die den Herbst... Irgendetwas läuft falsch bei euch. Das sage ich jetzt einfach mal schnell so. Was ist schön daran, wenn es grusig kalt dir ins Gesicht regnet tut, nicht weisst, ob du eine Jacke anlegen oder mit einem T-Shirt rausgehen kannst? Also, wie auch immer. Ich habe eine Sehnsucht, so einen Wunsch nach Strand. Nach Sand zwischen den Zehen. Ein guter Drink, ein Liegestuhl, anhocken, ein bisschen Ballermann, nein, Ballermann nicht gerade, aber anhöckeln, ein bisschen Sendeln, warmes geniessen, einfach, hä, so, ich weiss, der Sommer ist gerade vorbei, aber ich habe irgendwie ein Bedürfnis auf Veränderung. Es müsste jetzt wieder der Sommer kommen, nach meiner Meinung. Der Herbst hat sich gezeigt, ich bin froh, gibt es ihn noch, aber jetzt hat er sich gezeigt und er kann wieder verschwinden, meiner Meinung nach. Also, ich habe so die Sehnsucht, dass es jetzt wieder schöner dürfte werden. Oder? Man hat so manchmal im Leben, kennst du das, so also den Wunsch nach einer Veränderung? Es läuft so viel in deinem Leben, du denkst, es ist endlich wieder mal Zeit, um etwas zu ändern. Stress pur, du denkst, beim Arbeiten, es läuft so viel, Family, alles drum und dran. Du bist so in deinem Trott wieder nach den letzten Ferien und denkst, jetzt bräuchte es definitiv langsam wieder den Sand zwischen den Zehen. Und du tust so spontan dich entscheiden, zum Last Minute etwas zu buchen. Und du weißt genau, es langt vielleicht nicht mehr gerade für das Zimmer mit dem Fensterblick aufs Meer. Aber du denkst, ich buche jetzt einfach mal etwas, Hauptsache weg, Hauptsache die Veränderung kommt. Du buchst es und dann kommst du so in den Stress und weißt, okay, die Vorfreude ist da, aber endlich weg, jetzt muss ich noch packen, jetzt muss ich noch schauen, dass irgendjemand für den Hamster schaut. Jemand schaut noch schlussendlich für meine Pflanze. Am besten nimmst du nicht gerade deinen Teenager, das funktioniert nicht. Ich habe mal wirklich an Mami müssen auf die Pflänzchen schauen. Und ich habe 2 Wochen lang eine künstliche Pflanze gegossen, die sie vom Schrank oben hatte. Einfach immer so oben, oder? Aber du kommst so in den Stress und fängst an vorbereiten, du bist ready, du willst unbedingt, dass es losgeht. Du kannst kaum abwarten. Und denkst, es kann nicht besser kommen. Plötzlich checkst du deine Mails und merkst, oh, da kommt noch etwas vom Hotelier. Du liest das Wort Upgrade. Und da kommt eine Erwartung, auf was das alles könnte beinhalten. Du denkst plötzlich, wow, da kommt etwas mega Cooles daher, oder? Du schaust, ah, plötzlich den Mehrblick hast du jetzt. Ah, und all inklusiv haben sie mir auch noch geschenkt. Wie schön denn das? Wer wünscht sich das nicht einmal in seinem Leben so zu buchen? Wünscht sich sicher jeder mal so. Hat es jemand, der das schon mal erlebt hat? Okay, mit euch muss ich reden, ich will wissen, wie das geht. So ein krasses Upgrade, oder? Habt ihr gewusst, der Jünger ist so ähnlich gegangen? Oder? Die Jünger haben in einer Zeit gelebt, wo sie unterdrückt worden sind. Sie haben die Unterdrückung der Römer gehabt. Sie haben sich danach gesehen, Freiheit und Gerechtigkeit zu erleben. Sie haben träumt davon. Wirklich träumt davon, dass endlich mal Ruhe und Sicherheit einkehren tut für ihre Kinder, für ihre Families. Es war eine riesen tiefe Sehnsucht bei ihnen, dass endlich mal etwas verändert wird. Sie haben gewünscht, dass das Volk endlich wieder stark wird, oder? Sie haben gehofft, dass es so ein König kommt, der die Feinde vertrieben tut und ein neues Reich aufbauen wird. Und dem, wo Jesus gekommen ist, sind die Erwartungen ins Unermessliche gestiegen. Plötzlich ist so ein Jesus da, der macht Wunder. Plötzlich ist so ein Jesus da, der tut heilen. Einer, der redet, tut, das kannst du dir nicht vorstellen. Plötzlich ist einer da mit einer Aura. Genau das haben wir gesucht. Genau so einen Herrscher, so einen, der kommt, der uns in die Befreiung führt. Alles hat dafür gesprochen, dass es besser wird. Ich nehme an, wärst du in dieser Situation, hättest gedacht, das ist es. Genau auf den Hammer gewartet. Das ist so das ultimative Upgrade, das sie erwartet haben. Und Jesus hat alles übertroffen. Alle ihre Vorstellungen übertroffen. Er hat aber nicht ein politisches Reich aufgebaut, sondern die Macht von der Sünde und vom Tod besiegt. Völlig anders ist es gekommen, als sie erwartet haben. Letzten Sonntag haben wir das miteinander angeschaut. Jesus hat in der Zeit, wo er unterwegs war und all die Wunder und die Heiligen gemacht hat und die Rede gehalten hat, hat er immer wieder gesagt, schaut, was ich kann und mache, aber sag's bitte niemandem. Und wäre ich das gewesen, ich kann sehr schlecht so Geheimnisse in dem Moment für mich behalten, wenn es so etwas wäre, noch krasser. Es wäre mir sehr schwer gefallen, niemandem davon zu erzählen, oder? Und in der Theologie nennen wir das genau das Messias-Geheimnis. Wir sind mit drin jetzt, oder? Und das Markus-Evangelium deutet die ganze Zeit auf das hin. Die wahre Identität von Jesus ist bis am Schluss am Kreuz verborgen geblieben. Man hat es nicht recht gewusst, wer er genau ist und wie er es wird machen. Aber die Hoffnung ist da, die Erwartung an Jesus ist gross, sie haben gewusst, der muss es sein, der muss es bringen. Sie haben so gehofft. Und erst am Kreuz hat so der Hauptmann, ein römischer Hauptmann, so den Aha-Moment gehabt, wo er gesagt hat, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Der römische Hauptmann hat 100% auch gewusst, was passiert ist mit dem Jesus. Der hat auch von diesen Geschichten gehört. Der hat das hautnah auch miterlebt. Der war auch dort am Leben gewesen. Aber erst an dem Moment, wo er es gesehen hat, der Jesus am Kreuz, hat er gewusst, wahrlich, der muss es sein. Und Jesus sagt, kurz gesagt, Jesus ist mehr als ein Wundertäter oder so ein König, der es gehofft hätte, dass er kommt. Sein wahres Wesen hat sich am Kreuz gezeigt. Gott macht offenbar klar, dass er nicht mit Gewalt siegen will, sondern in der Liebe und in seinem Opfer, das er bringt. Das ist das Erste, das ist das Messias-Geheimnis, das, was wir darauf gewartet haben. Und jetzt meine Frage an dich ist heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Wir gehen miteinander da ein bisschen tiefer rein. Was erwartest du eigentlich von Jesus? Die eine oder andere von uns da drin ist schon jahrelang mit Jesus unterwegs, aber meine Frage an dich ist heute ganz neu und frisch. Hey, was erwartest du von Jesus? Wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, ist er in eine Stadt gegangen. Er hat eine Stadt ausgesucht mit den Jüngern. Hingegangen, Caesarea Philippi hat die geheissen. Die Stadt, ursprünglich Paneas geheissen, und ist nach dem griechischen Gott Pan benannt worden und hat gesagt, wir gehen jetzt miteinander dort hin. Und das war der Ort, wo Heiligtum und hellenistische Welt einfach so bekannt war. Später hat Philippus zur Ehre vom Kaiser Caesarea Philippi die Stadt dann so genannt und Stadt steht sinnbildlich für das römische Reich und Macht und Herrschaft. Und Jesus hat den Ort so ausgesucht. Und in dem Ort hat es so eine grosse Felsgrotte gehabt. Das war eine von den vier Quellen, die im Jordan daraus entsprungen ist. Und der Banias-Quelle hat die geheissen. Dort hat es so eben die Grotte gehabt, wo sie dann angefangen haben, Götter opfern. Mitunter am Baal, am Zeus, am Pan. Und das war der Eingang von der Unterwelt. Bekannt war weit herum, dass der Ort ist, wo man geopfert hat, wo Sachen passiert sind, wo definitiv aus jüdischer Sicht allem widersprochen hat, was sie von Gott richtig und falsch bekommen haben. Es war der Ort, wo Jesus ausgesucht hat, wo denkt, da sollten wir gescheiter nicht hingehen. Und Jesus hat gesagt, komm, wir gehen mal miteinander in die Stadt, wir gehen an den Ort und dort will ich euch eine wichtige Frage stellen. Da denkst du, okay, er hätte vielleicht für eine wichtige Frage einen anderen Ort aussuchen können, zum Beispiel einen schönen Spaziergang in der Almend, in Frauenfeld. Denkst du so, das wäre ein besserer Ort, ein Sonnenuntergang, vielleicht bei den Palmen, bei den Olivenbäumen. Wenn du schon mit deinen Jüngern unterwegs bist und ein tiefes Gespräch willst haben, dann suchst du einen guten, einen schönen Ort aus. Könntest du meinen? Oder? Wer von euch hat schon mal ein Date organisiert? Dann suchst du einen schönen Ort aus. Für ein tiefes, gutes, schönes Gespräch suchst du einen guten Ort aus. Aber Jesus hat ganz bewusst den Ort ausgesucht, den schlimmsten Ort sozusagen, um etwas klar zu machen. Er wollte zeigen, an dem Ort von der Macht und Religion und von diesen Ersatzgöttern, was alles dort herum war, er wollte diesen Ort haben, um den Menschen zu zeigen, ich bin anders. Anders als alles, was ihr euch vorstellt, an irgendwie religiösem oder irgendwelchem, was ich jetzt bringen soll. Wir lesen das miteinander, wie sie dort sind, miteinander in Markus 8, 27 bis 30. Für wen halten mich die Leute eigentlich? Die Jünger erwiderten. Einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für einen anderen Propheten von früher. Und ihr? Für wen haltet ihr mich? Wollte er wissen. Da antwortete Petrus, du bist der Christus, der von Gott Gesandte. In dem Moment denkst du jetzt, endlich, sie haben es begriffen. Wow, was für eine Antwort. Auf das haben wir gewartet. Genau so eine Antwort. Du könntest meinen, er hätte können jubeln, Jesus. Offensichtlich hat der Petrus die richtige Antwort so geliefert. Aber irgendwie doch nicht. Wir lesen es nachher miteinander. Er hat ihn als Wundertäter gesehen, als Heiler, ja, als all das hat er kennengelernt, so wie es im Jesaja zweimal vorgesagt worden ist. Aber der Stellenwert vom Kreuz, der hat noch gefehlt. Er hat noch nicht das komplette Bild gehabt von dem Jesus, der er wirklich ist. Er hat es noch nicht verstehen, wer Jesus wirklich ist. Und so unmittelbar, nachdem der Petrus die richtige Antwort gegeben hat, hat Jesus angefangen zu reden. Und dann denkst du so als Jünger, okay, die richtige Antwort haben wir gebracht, jetzt kommt so etwas mega. Der Masterplan, so eine richtige, gute Kriegsrede, so etwas mega Starkes, etwas, das motiviert, etwas, wo jetzt geht es vielleicht, endlich geht es jetzt los. Und in dieser Erwartung sind sie dort gewesen, die Jünger. Und Jesus fängt an zu reden. Der Menschensohn muss leiden, verurteilt und getötet werden, aber nach 3 Tagen wird er auferstehen. Hey, verstehst du, da ist bei Petrus wahrscheinlich der Laden runter. All die Hoffnung, die sie in Jesus gesetzt haben, dass endlich die Situation, die Unterdrückung, ein Ende hat, die haben sie auf Jesus gesetzt und jetzt in dem Moment, wo er die Möglichkeit hatte, loszulegen, kommt so eine Rede. Jesus muss sterben, gekreuzigt werden, was soll das? Das hat er nicht verstanden. Das war ein Schock für ihn. Und gut gemeint natürlich. Und wahrscheinlich hättest du das gleich gemacht, nimmt der Jesus so ein bisschen auf die Zeit. Hey Jesus, komm mal. Das kannst du nicht machen. Lass mal. Wir brauchen jetzt etwas anderes. Etwas, das motiviert, etwas, das uns stärkt, etwas, das weisst. Ich komme jetzt nicht ganz draus, was du da gemeint hast, aber wir brauchen jetzt etwas, wo. Hä? So hat er Jesus auf die Seite genommen. Nahm Petrus Jesus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Petrus dachte, warum ans Kreuz? Du bist doch der Messias. Du gehörst auf den Thron. Hey, das war seine Erwartung, die Erwartung, die alle hatten, damals. Du gehörst auf den Thron. Jetzt muss es losgehen. Und das Krasse ist, wie Jesus darauf reagiert, oder? Völlig unerwartet. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Hey, er hat es gut gemeint. Und jetzt wird er zurechtgewiesen. Weg mit dir, Satan. Was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Und das Letzte hat mich so richtig berührt. Was du sagst, ist menschlich gedacht. Wie oft kennen wir das doch auch, oder, in unserem Leben? Und um das geht es. Jesus soll als der zu erkennen, wer er wirklich ist. Nicht als ein politischer Befreier. Nicht der, der mit dem Schwert gekommen wäre und dann schließlich etwas komplett Neues aufgebaut hat. Sondern als der Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, seine Hände durchbohren lassen hat mit den Nägeln, gelitten hat für unsere Schuld, weil er jeden Einzelnen unglaublich fest liebt. Und die Wiederherstellung mit dem Vater will haben. Das hat ihnen gefehlt, der Blick. Versteht ihr? Das sind ihre Erwartungen gewesen, und die sind gross gewesen und verständlich, menschlich, absolut verständlich. Auf der anderen Seite der Plan von Gott. Und sie haben den Blick noch nicht gehabt. Also meine Frage nochmal heute Morgen an dich ist, wer ist Jesus ganz persönlich für dich? Jeder von uns hat Erwartungen. An irgendwelche Menschen, Mitmenschen. Versteht, heute Morgen bin ich das erste Mal etwa 3, 4 bin ich das erste Mal verwacht. Das ist die erste Erwartung vom heutigen Tag an mich gekommen. Papi Milch. Also der Gabriel ist mich gekommen wecken, weil er hat Milch haben wollte. Dann hat er das nochmal gemacht, etwa um 6. Und wir kennen das doch alle, oder? Erwartungen gehören zum Leben dazu. Du gehst am Morgen arbeiten, das Erste, was du aufmachst, was ist das Mail, und dort wollen 100 Leute etwas von dir haben. Der Chef braucht noch irgendetwas, dann irgendwie dein Lehrling hat auch noch irgendwelche Fragen und so weiter und so fort. Erwartungen sind einfach präsent. Du selber stehst auch auf und hast vielleicht Erwartungen. Du hast vielleicht irgendwie die Erwartung, dass du morgen kannst in Ruhe deinen Kaffee trinken kannst, du willst anhöcken, funktioniert vielleicht nicht gleich, weil noch irgendwie jemand gerade anruft und so weiter und so fort. Wir kennen es, im Leben ist so normal. Wir sind Erwartungsmenschen. Wir funktionieren 24/7 wahrscheinlich so. Erwartungen gehören einfach mal dazu. Wir haben so Freunde, Partner, ja? Erwartungen, Job, Kinder. Und das ist so etwas Normales. Und ich erinnere mich daran, ist schon sehr lang her, also Sophia und ich haben ab und zu Erwartungen unterschiedliche. Sehr lang her, ist letzten Montag. Da habe ich auf die Kinder schauen, weil sie arbeiten ist. Sie hat jetzt wieder angefangen zu arbeiten am Montag. Und dann habe ich auf die Kinder geschaut. Wir hatten einen super Morgen, können ausschlafen. Bis um 10 Uhr, wirklich. Ich war gesegnet gewesen. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gehört, ich weiß nicht. Aber ich habe ausgeschlafen. Also, mega schönen Morgen gehabt, noch ein bisschen gespielt und so, gelegölt wie früher, habe mich wohl gefühlt dabei. Und dann kommt sie so etwa um 1-2 heim und ich so in dieser wunderbaren Atmosphäre rein, die ich halt gerade gespürt habe, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt machen wir gerade weiter und ich gehe noch schnell spürteln. Also, Sophia kommt die Türen rein, fragt mich noch so, hey, wie ist es gelaufen? Ich super perfekt, die Tasche schon längst in der Hand. Und gerade so gesagt, also hey, ich gehe jetzt gerade kurz noch spürteln, tschüss, mach's gut. Ich würde sagen, nicht gerade sehr feinfühlig von mir. Ich habe das Fitness sehr genossen, das Heiko weniger. Ja, ist es halt so gewesen. Sie, im Nachhinein habe ich erfahren, sie hat auch die Erwartung gehabt, dass ich vielleicht kurz frage, wie sie es gehabt hätte, oder? Beim Arbeiten. Sie hat die Erwartung gehabt, oder den Wunsch, sag es mal so, dass sie vielleicht auch noch 2-3 Minuten anhocken könnte, bevor es gerade weitergeht. Wem ist das auch schon passiert? Der Partner so kurz, hä? Ja, klar. Das ist so etwas, was so alltäglich passiert, oder? Die Erwartungen, die prallen aufeinander und man merkt, da passieren Missverständnisse. Man hat plötzlich ein komplett falsches Bild von etwas oder von jemandem und man wünscht sich eigentlich mehr verstanden zu werden. Und Jesus hat sich das auch gewünscht in dem Moment. Er wünscht sich, dass wir ihn verstehen, wer er ist. Und oft ist es doch so in unserem Leben, dass man so Jesus behandelt, wie wenn man würde so eine Schublade reinstecken. Ich habe ein Bild mitgenommen. Ja, genau. So eine Schublade, oder? Wir nehmen Jesus und wir stecken in so eine Schublade rein. Für den einen von uns ist er vielleicht ein super Coach im Alltag. Der fokussiert sich völlig auf das, was Jesus dir gerade sagt und motivierend ist und. Für die einen haben ihn vielleicht so als einen Lehrer, der gute Tipps gibt fürs Leben. Einer, der motiviert. Wiederum andere sagen, ich habe so einen Wundertäter Jesus in so eine Schublade reingesteckt. Oder andere sagen, Jesus ist für mich so der Problemlöser. Der, der in schwierigen Zeiten, in jedem Moment kannst du noch schnell anrufen, so wie das rote Telefon beim Trump. Ich weiß nicht, ob es das gibt, ich glaube eben schon. Die einen haben so ein Problemlöser und dann gehen sie immer zu Jesus, wenn sie etwas brauchen. Aber sind wir mal ehrlich, so Schubladen, wenn wir so Schubladen haben in unserem Leben, dann begrenzt das. Es macht Jesus kleiner, als er wirklich ist. Und ich selber bin auch oft wieder mal unterwegs und merke, oh Michael, jetzt bist du wieder so in dem Schubladenmodus unterwegs. Es läuft so viel und plötzlich hast du so, fängst du Jesus wieder so in die Schublade reindrücken, weil du genau spezifisch etwas von ihm erwartet tust. Aber völlig vergisst, dass er eben vielleicht noch mehr wird sein für dich. So eine Schublade macht Jesus kleiner, als er ist. Fakt ist, Jesus passt in keine einzige Schublade nie von dir. Ich kenne ihn. Und wenn du das machst, verpasst du ein Leben in absoluter Fülle. Das hast du vielleicht auch schon beobachtet. Wenn du dort einpressst, dann fokussierst du dich primär auf dich selber. Aber Jesus sagt, eigentlich will ich außerhalb von dieser Schublade sein. Ich will sie sprengen sogar, heute Morgen. Und die wahre Größe von Jesus zeigt sich eben nicht in deinem Alltag, und das ist ganz wichtig, sondern am Kreuz. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs, Alltag. Hat Wunder gemacht, hat Sachen gemacht, die du nicht vorstellen kannst. Aber Jesus hat ihnen nicht dort primär begegnen, sondern am Kreuz. Also Jesus wird die wahre Größe nicht in deinem Alltag zeigen, sondern dann, wenn du ans Kreuz gehst. Und die Jünger haben das auch gebraucht, um Jesus wirklich zu erkennen, haben sie es gebraucht, dass sie das erleben, was Jesus gemacht hat. Also die Frage ist, was passiert, wenn Jesus deine Erwartungen durchkreuzen wird? Was wird passieren? Folgst du einem Wundertaten Jesus, einem, der dir super gute Gefühle gibt, einem, der dir gute Ratschläge gibt, einem, der dich ermutigt, einem, der dich aufhebt? Nicht, dass es falsch wäre. Oder folgst du einfach per se mal dem gekreuzigten Jesus nach? Punkt. Ohne, dass er irgendetwas noch für dich müsste zusätzlich machen. Dir ist sicher auch schon aufgefallen, Jesus handelt manchmal ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen, oder? Und es ist nicht falsch, wenn wir Bitten haben an Jesus. Und all das, was ich vorhin aufgezählt habe, ist nicht falsch. Aber du hast vielleicht auch schon, dir ist vielleicht auch schon aufgefallen, dass wenn du anfängst mit Jesus unterwegs bist und in dem Erwartungshaltungsmodus unterwegs bist, dann handelt er vielleicht manchmal nicht ganz so, wie du dir das vorstellst. Und wie schnell passiert es, dass du dann in dem Moment ein falsches Bild von Jesus bekommst, und zwar primär in deinem Herz. Enttäuschung, Zweifel, Sorgen. Du merkst, Jesus, was ist los? Einfach aufgrund von dem, weil du nicht mehr auf den Kreuzigten Jesus schaust. Vielleicht kennst du das, du betest schon seit Jahren für irgendetwas und du wünschst dir, dass etwas passiert. Im Job vielleicht, in der Family, persönlich, Gesundheit, was auch immer. Und es ist nicht falsch, es ist sogar mega wichtig, dass man mit unseren Bitten zu ihm kommt. Aber Jesus will primär, dass wir erkennen, wer er wirklich ist am Kreuz. Und das challenge doch, oder? Den Blick wieder neu auszurichten. Der Paulus, der noch durch Schwachheit durchgegangen ist. Das lesen wir, wo er schreibt, lass dir an meiner Gnade genügen. Hey, Gnade soll alles sein, was du brauchst. Mehr nicht. Die entscheidende Frage ist, kannst du das so sagen? Langt es dir, dass Jesus gesagt hat, ich schenke das ewiges Leben und die Vergebung von der Schuld? Kannst du das aus tiefstem Herzen sagen? Aus deinen Gefühlen heraus, aus deinen Emotionen heraus, aus deinen Umständen heraus, wo du gerade drin stehst, kannst du das aus tiefstem Herzen sagen? Jesus, es langt, was du gemacht hast am Kreuz für mich. Seine Hingabe ist das grösste Geschenk, das du jemals kannst bekommen und wirst bekommen, glaubst du mir. Aber manchmal scheint es mir so, dass man dann halt das vergessen. Das kenne ich doch auch. Pläne, To-Dos, alles läuft im Leben. Mega schön, nicht falsch. Die Erwartung, dass Sachen sich ändern. Ist nicht falsch. Aber genügt es uns, was Jesus gemacht hat? Genügt es uns? Können wir sagen, unabhängig von allen Umständen, ich will an dieser Gnade mich satt schauen. Und unser Problem ist doch oft, wir wollen, dass Jesus jetzt etwas macht. Oder? So das Kaugummiautomaten denken. Einmal drüllen und jetzt kommt etwas. Jesus, ich brauche. Jesus, bitte. Jesus, das. Nicht falsch. Unsere Gebete, unsere Wünsche, alles, unsere Erwartungen, nicht falsch. Aber vielleicht sagt Jesus, ich bin jemand anderes. Ein bisschen mehr. Bist du dir denn bewusst? Wir dürfen mit all unseren Sorgen, Wünschen, Ängsten, Gebrechen zu Jesus kommen. Definitiv. Aber die Erwartungen, die müssen Platz finden am Kreuz. Die müssen am Kreuz Platz finden. Und damit du ein bisschen besser verstehen kannst, was ich damit meine, ist, schau nicht von den Wundern aufs Kreuz, sondern schau vom Kreuz auf deine Wunder. Kehr es um. Schau nicht vom Wunder aufs Kreuz, sondern vom Kreuz auf die Wunder. Was kommt zuerst? Weißt du, wie viele Menschen haben erlebt, was Jesus gemacht hat, dazumal? Weißt du, wie viele Menschen haben das miterlebt? Das hört man, das weiß man, das ist ein Geschnur gsi dort. Der Jesus war bekannt. Aber nicht jeder hat Jesus erkannt. Also schau weg von den Wundern und schau aufs Kreuz und dann auf die Wunder. Ganz praktisch heisst das, wenn du schwierige Beziehungen in stehst, vielleicht, wenn sie in deiner Familie brennt, in deiner Ehe rüttelt, wenn es so richtig am Bröckeln ist, wenn die Sorgen dich auffressen beim Arbeiten, du nicht mehr schlafen kannst, weil einfach dein Karussell, es dreht sich einfach. Mit welcher Haltung gehst du zu Jesus? Gehst du mit der Haltung zu Jesus, dass er jetzt etwas muss machen primär? Oder gehst du mit dieser Haltung zu Jesus, alles, was du mir geschenkt hast, das genügt? Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst. Versteht ihr den Unterschied? Das ist mega wichtig. Ich will die Challenge heute Morgen. Mach seine Gnade zu dem, was dir genügen tut. Wirklich. Am Kreuz wird sichtbar, wer er wirklich ist. Nicht nur ein Helfer in der Not, nicht nur ein Wundertäter, nicht nur irgendwie ein Glücksbringer, der dein Leben gerade ein bisschen besser machen kann. Oder so als ein Ergänzungsmittel obendrauf. Am Sonntag in der Small Group oder so ein bisschen Worship. Wenn du arbeiten gehst, noch ein bisschen im Hintergrund, über die Soundanlage vom Auto. Nicht nur das, sondern am Kreuz siehst du sein Herz. Erkennst du seine Liebe. Erfahrst du die Macht und Herrlichkeit so, wie er ist. Wie oft gehst du daheim im stillen Kämmerli, in deinem Zimmer? Kämmerli hat wahrscheinlich niemand mehr, das ist ein alter Begriff. Aber wie oft gehst du daheim so auf die Knie? In einer Haltung von Ehrfurcht und Dankbarkeit dem allmächtigen, wunderbaren Gott gegenüber. Wie oft machst du das? Oder geht es primär darum, To-Do-Listen mit ihm zu besprechen? Sachen, die er machen sollte? Das Kreuz ist der Schlüssel, um Jesus kennenzulernen. Und kein einziges Wunder könnte das aufheben. Paulus sagt es darum, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist es völliger Unsinn. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das sagt der Paulus. Und die Jünger sind dann rausgegangen, wie ich gesagt habe, nachdem sie das erlebt haben, was passiert ist am Kreuz. Und darum meine Frage heute Morgen an dich ist, lass du zu, dass Jesus deine Erwartungen durchkreuzen tut. Lass es zu. Kapitulierst du vor dem Jesus und sagst, es ist alles, was ich brauche. Du hast es schon längst geschenkt. Das ist ein riesen Challenge, oder? Wenn Jesus einmal so nicht in unser Bild passt, dann hat es vielleicht mit dem zu tun, dass wir unseren Blickwinkel wieder neu ausrichten sollen. Wenn wir merken, dass das Bild von Jesus nicht mehr dem entspricht, was wir uns wünschen, hat es vielleicht viel mehr mit deiner eigenen Haltung zu tun, als das, was Gott gegenüber dir ist. Oder Jesus für dich gemacht hat. Klar ist, Jesus erfüllt nicht immer unsere Wünsche. Oder? Wir haben das sicher auch schon gemerkt. Das ist das Leben. Nicht immer passiert es so, wie wir es wünschen. Aber ich möchte dich heute Morgen einladen. Willst du Jesus so, wie er wirklich ist? Oder versuchst du, ihn in eine Schublade zu drücken, so dass es für dich stimmt und passt? Lass du Jesus die komplette Kraft und Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar werden? Oder lass du Jesus einfach nur in dieser Schublade rein? Hauptsache, es stimmt gerade. Hauptsache, deine Erwartungen werden gedeckt. Willst du Jesus am Kreuz kennenlernen? Oder geht es um dich, kann man sagen. Ich finde das eine recht herausfordernde Frage. Geht es um Jesus oder um dich? Wenn du merkst, es geht um Jesus, dann verliert alles, was um dich geht, an Bedeutung. Und Jesus wird dir heute Morgen die gleiche Frage stellen. Die gleiche Frage stellen, wie er hier den Jünger an dem Ort gestellt hat. Für wer haltest du mich? Für wer haltest du mich? Und vielleicht ist es heute dran, dein Leben komplett nochmal neu auf Jesus auszurichten heute Morgen. Vielleicht ist es dran, dass du sagst, Jesus, da bin ich nochmal. Ich bin völlig abgedriftet. Mein Blick ist völlig, völlig falsch. Kannst du aus tiefstem Herzen sagen, Jesus, du bist mein persönlicher Erlöser? Wegen dir habe ich ein Leben in Ewigkeit. Wegen dir habe ich Fülle. Unabhängig von dem, wie es die Hei rasselt und prasselt mit der Family und Kids und beim Arbeiten und den Problemen, die kommen. Kannst du sagen, Jesus, da bin ich? Ich will dich so, wie du bist. Ich habe so abschliessend einen Vers mitgenommen. Der beschreibt es besonders gut, wie heilig Gott ist. Und dass es nicht um uns persönlich so geht. Jesaja 55, 8 bis 9 steht nämlich: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege nicht eure Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Ich weiß nicht, wie deine nächste Woche aussieht. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt. Ich kenne nicht deine Probleme, ich kenne nicht deine Sorgen, ich kenne nicht deine Hoffnungen, die du hast. All die Erwartungen, die du hast, kenne ich nicht. Jesus kennt es und sagt heute Morgen: Wer bist du? Und wer bin ich? Und dann sagt er: Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Bring alle Erwartungen zu mir. Ich bin ein heiliger Gott. Ich bin ein allmächtiger Gott. Ein liebender Vater im Himmel, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat. Ich bin der, der dich kennt, von Kopf bis Fuß. Ich weiß, was du meinst, wenn du mit deinen Bitten kommst. Ich weiß es, ich verstehe sie auch sogar. Aber komm bitte zuerst zum Kreuz. Lern mich kennen. Lern das kennen, was ich gemacht habe für dich. Lern das zuerst kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Punkt in deinem Leben plötzlich an Bedeutung verlieren wird, wenn das am Kreuz deponiert ist. Ein Vertrauen wieder neu kann aufkommen, wenn du etwas abgeleitet hast. Du sagst, da ist es jetzt, Jesus. An dem Kreuz, wo du deine vollkommene Liebe gezeigt hast. Es ist jetzt da. Die Erwartung gebe ich dir ab. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir, was du machst mit meinem Leben. Es genügt mir, es langt mir. Du bist heilig und würdig, angebetet zu werden, nur allein schon für das. Es geht nicht mehr um dich, es geht mehr um Jesus. Bist du bereit, dass er deine Erwartungen durchkreuzen tut? Sorgen, Ängste, Zweifel, alles, was da ist. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern, jeden da rein, nachher dann im Worship auch wirklich dir Gedanken zu machen, hey, was habe ich für Erwartungen, wo ich weiss, da bin ich vielleicht, ist vielleicht ein Blickwechsel dran. Steh auf, lauf an das Kreuz, geh von Jesus auf die Knie und sag: Jesus, da hast du es. Deine Gnade genügt. Und ich weiss, das ist mega schwer, weil wir gerne Kontrolle haben im Leben. Wer von uns hat nicht schon gerne Kontrolle im Leben? Wir sind Schweizer, wir haben gerne Kontrolle. Jesus sagt: Gib das ab. Ich will dein Leben kontrollieren. Deine Erwartungen, leg es ab. Und wenn du merkst, du brauchst jemanden, der dir hilft bei dem Schritt, oder du weißt genau, da ist etwas, da will ich mit jemandem darüber beten, du hast die Möglichkeit vom Gebetszelt. Da sind Leute, die lieben es, mit dir zu beten, die lieben es, mit dir über die Erwartungen zu reden. Und einen kleinen Einschub möchte ich gleich auch noch schnell machen. Es gibt Leute, die merken vielleicht jetzt, ich bin das ganze Leben immer mit Erwartungen konfrontiert worden. So viele Erwartungen an mich herangetragen worden. Und die Erwartungen haben mich aufgefressen. Die haben mir die Energie gesogen, die haben mich fertig gemacht, die laugen mich aus. Und du gehst mit der gleichen Haltung an Jesus an und Jesus sagt dir vielleicht heute Morgen: Weißt du was, es geht darum, dass du mich kennenlernen darfst. Ich will das, was vielleicht kaputt gegangen ist in deinem Herz, will ich heute heilen. Nutze die Möglichkeit vom Gebet, dass man wirklich an die Sachen brechen kann in der unsichtbaren Welt. Jesus sagt: Du bist alles, was ich bin alles, was du brauchst. Können wir dich beten? Jesus, ich will dir Danke sagen für das Opfer, das du vollbracht hast an dem Kreuz, das Leid, das du auf dich genommen hast. Ich will dir Danke sagen für die Liebe, die du für uns hast. Ich will dir Danke sagen für die Gnade, die über allem hinein steht. Ich will dir Danke sagen, dass du ein liebender Gott bist. Ein heiliger Vater, wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen heute von dir auf die Knie gehen, wir wollen dir sagen, es genügt uns, wer du bist. Es genügt uns. Es ist so viel mehr, als wir das jemals hätten können denken. Und wir wollen das Geschenk nochmal wirklich den Stellenwert heute symbolisch aufheben, Jesus. Danke, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und danke, dass das für uns gilt. Und dass wir dafür das Leben haben in Ewigkeit mit dir. Und wir wollen all die Erwartungen, die wir haben, vor dich anlegen. Wir wollen alle Erwartungen, die uns beschäftigen und all das, was uns bereits vielleicht Jahre dreht, wollen wir einfach ablegen. Wir wollen es nicht mehr umschleppen selber. Wir legen es heute Morgen ab an dem Kreuz. Und es liegt jetzt an dir. Es liegt nicht an uns. Es liegt jetzt an dir, was passiert. Und ob es passiert oder nicht, das ist in deiner Hand. Und so oder so, du bist ein souveräner, liebender Vater, ein liebender Gott. Und das allein genügt. Geist Gottes, wir laden dich jetzt ein in Worship. Geh du durch die Reihe durch. Geh du und klopf bei jedem Einzelnen an unseren Herzen. Und lass du die Mauern runterfallen. Lass du dich Ketten brechen. Jesus, wir haben Erwartungen. Die Erwartungen haben wir heute Morgen. Die wollen wir. Wir wollen dich erleben heute Morgen. Amen.